Der Bier und Sports Podcast wird präsentiert von den beiden DVAG Money Guides Patrick und Marcel. Fällt es dir schwer, finanzielle Rücklagen zu bilden oder liegt dein Geld einfach nur rum und könnte längst mehr für dich tun? Der Finanzmarkt bietet unzählige Möglichkeiten. Aber mal ehrlich, wer hat da noch den Durchblick? Weißt du, welches Konzept und welche Werkzeuge die richtigen für deine Situation sind?
Und genau hier kommen Patrick und Marcel ins Spiel. Denn ihr Ziel ist es, deine finanzielle Situation zu verbessern. Verständlich, individuell und vor allem auf deine Wünsche und Ziele ausgerichtet. Und das Beste daran, sie garantieren Ergebnisse und ihre Beratung und Betreuung ist komplett kostenlos. Also warum warten? Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und jetzt geht es los mit dem Podcast.
Servus Martin, herzlich willkommen hier bei uns wieder im Beyond Sports Podcast.
Hallo, schön, dass ich ein zweites Mal hier sein darf.
Ja, Martin, es ist sehr schön, dass du ein zweites Mal hier bist. Gehen wir in den Podcast rein mit dem Namensorakel. Letztes Mal hattest du das Namensorakel Martin. Ja. Diesmal haben wir den Namen deines Bootes Mars gewählt. Erzähl uns doch mal, was bedeutet denn der Name Mars für dich?
Mars könnte man übersetzen in M für mutig, A für Abenteuer, lustig, R für Resilienz, auch das ist eine wichtige Fähigkeit, und S für Sehnsucht. Ohne gewisse Sehnsucht hätte das Ganze niemals gemacht.
Und würdest du sagen, dass das jetzt auch dann perfekt so dein Abenteuer zusammenfasst mit diesen Worten?
Ja, auf jeden Fall. Das ist passt alles mit rein. Gewisse Mut muss man haben, einmal so überhaupt in Gang zu machen oder zu starten und dann auch letztendlich wirklich ins Boot zu steigen und loszulegen. Aber auch hier Resilienz, man muss widerstandsfähig sein für die Hindernisse, die kommen, auch die Hindernisse, die ich gehabt habe vor einem Start, also in der Vorbereitung war immer ein Auf und Ab. Und da dürfen wir da jedes Mal aufstehen, das Krönchen richten, wie es so schön heißt. Das passt alles gut zusammen.
Sehr schön. Wir werden auch gleich nochmal richtig ausführlich über dein Abenteuer The World Toughest Row oder die Atlantic Challenge sprechen. Kommen wir aber nochmal kurz zurück auf dein Boot Mars. Du hast ja, als du damals das erste Mal bei uns warst, schon ja gesagt, dass es mit dem Boot auch weitergeht. Also jetzt nicht für dich, sondern dass jemand anderes das Boot praktisch weiterführen wird. Weiß man da schon, was mit Mars passiert?
Nein, da weiß man noch gar nichts. Also Plan ist es, wie letztes Mal schon angekündigt, das weiter zu verkaufen. Da gibt es diverse Schwierigkeiten durch das, was nachher noch kommt, was wir nachher fragen wollen, wie es gelaufen ist. Ist die Mars noch irgendwo unterwegs? Momentan vermute ich wirklich auch direkt auf dem Atlantik. Ich werde es dann irgendwann in Rotterdam abholen und grundsätzlich der Plan ist, wieder zu verkaufen. Wie gut es gelingt, das steht noch ein bisschen in Sternen.
Okay, das heißt, es chillt jetzt einfach in Rotterdam, das Boot?
Noch nicht. Es ist im besten Fall jetzt wirklich auf dem Containerschiff unterwegs nach Rotterdam und dort soll es dann eben ankommen und von dort hole ich es mit einem Anhänger wieder ab.
Okay, und dann geht es wieder rüber zum Bodensee?
Genau, dann geht es runter zum Bodensee oder gegebenenfalls nach Stuttgart. Also Liegeplatz habe ich jetzt vorerst keinen mehr. Es wird an Land bleiben und zunächst, solange ich es nicht verkaufen kann, werde ich versuchen, bei Vorträgen oder anderen Messen das vielleicht noch zu nutzen und zu zeigen. Und wenn ich für Mukoviszidose, diesen gemeinnützigen Verein, wo ich mich ja stark mache, vielleicht in dem Zusammenhang noch die Möglichkeit, wie das zu zeigen, weil ich habe erlebt, wenn die Leute das Boot nachhaft, also wirklich sehen, 1:1, dann kann man doch ein bisschen mehr mitfühlen oder ein oder andere noch mehr den Kopf schütteln, warum man es überhaupt macht in so einer kleinen Nussschale. Genau, das ist so die Aussichten für die Mars in den nächsten Tagen und nächsten Wochen, Monaten.
Okay. Nussschale ist eine schöne Beschreibung fürs Boot. Ja, Martin, jetzt ist es knapp ein Jahr her, dass du bei uns zu Gast warst. Mittlerweile ist auch so viel passiert. Würdest du sagen, das war die aufregendste Zeit deines Lebens?
Aufregend war es definitiv. Zum Schluss fast schon ein bisschen hektisch, obwohl ich einiges oder gedacht habe, ich hätte gut vorbereitet. Kamen durch noch manche Aufregungen dazu. Angefangen, dass meine Versicherung sich vorher noch abgemeldet hat. Oder ich so ganz banal, ich habe so ein Auto zu Hause. Was macht das Auto, wenn es 4 Monate im Winter steht? Batterie abhängen. Also gab es viele, viele Dinge, die dann komprimiert noch vom Start gekommen sind. War sehr aufregend. Bisher, ja, könnte man sagen, ist wirklich schon das Aufregendste gewesen, was ich bisher in meinem Leben erlebt habe.
Lass uns aber mal zu Beginn direkt auch klären. Warum musstest du denn die Atlantic Challenge abbrechen? Woran hat es denn gelegen?
Ja, das sind letztlich eine Verkettung von vielen Dingen. Das heißt, zum einen sind mehrere technische Sachen, Systeme ausgefallen. Und das Hauptproblem war definitiv, ich habe eine Antenne verloren. Ich habe trotzdem zwei VHF-Antennen. Eine ist eigentlich für mein Funkgerät zuständig und die andere für mein sogenanntes AIS-System, automatisches Identifikationssystem. Das brauche ich, dass andere Schiffe mich wahrnehmen können, beziehungsweise es dient auch wie so ein Kollisionswarnsystem, wie bei Flugzeugen kennt man es. Und wenn ich dieses nicht habe, würde ich dann wie so ein blinder Fleck auf dem Atlantik sein, weil optisch kann man mein Boot nicht wirklich sehen. Und ohne noch dieses Warnsignal ist es schon ein sehr großes Risiko. Man kann ja sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Boot betrifft, ist auch gering, aber dennoch ist es ein schwarzer Fleck. Das habe ich verloren. Ich habe zwar versucht, Antenne umzutauschen, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Dann ist mein Autopilot noch ausgefallen. Das heißt, die Anzeige ist völlig durchgedreht. Ich hätte es kalibrieren müssen, was aber unterwegs fast nicht machbar ist. Und grundsätzlich habe ich noch mit meiner Elektronik, mit den Batterien Probleme gehabt, dass ich da immer zu hohen Verbrauch gehabt habe, aber noch nicht herausgefunden, woran es lag. Und diese Mischung hat dazu geführt, dass es besser ist, abzubrechen. Noch dazu kam, wenn ich an der Stelle eben mit diesem Problem abgebrochen hätte oder habe, dann bestand die Möglichkeit, dass man mich noch abschleppen kann. Das heißt, ich bin grundsätzlich Richtung Kap Verden, also bewusst dann Richtung Kap Verden gerudert, solange es ging. Und hätte ich aber von dem Punkt, wo ich gemerkt habe, dass es kritisch ist, noch eine Woche weiter Richtung Atlantik oder werde Richtung Atlantik gerudert, dann wäre irgendwann der Zeitpunkt gewesen, wenn es gar nicht mehr ging, hätte man mich gerettet, geborgen, wie auch immer. Aber das Boot hätte man definitiv aufgegeben.
Da hätte es dann kein Zurück mehr gegeben, so gesehen.
Genau, also mit dem Boot definitiv nicht, sondern nur mich irgendwann zu bergen. Es war ja keine Lebensgefahr in dem Sinn, sondern es war einfach das Risiko zu hoch mit den technischen Problemen und als blinder Fleck die ganze Strecke noch über den Atlantik zu rudern. Mhm.
Was ist da auch so in dir vorgegangen, als du so gemerkt hast, ja, scheiße, was mache ich jetzt? Es geht vielleicht wegen der Technik nicht mehr weiter. Ich muss mich jetzt entscheiden. Dann bist du auch noch unter so einer Drucksituation.
Also ich habe gemerkt, zum einen habe ich nicht ganz diese Tagesleistung gebracht, wie ich gehofft habe. Ich bin so 12 bis 14 Stunden gerudert. Besser wäre eigentlich 14 und mehr. Das war so ein kleiner Punkt. Ich bin auch zusammen mit meinen Wettermachern, habe ich einen Wettermacher, der mich so ein bisschen wettertechnisch beraten hat und auch den Kurs empfohlen hat. Da kam auch, ohne jetzt einen Vorwurf zu machen, ein eher zu südöstliche Position raus und eben die ganzen Probleme, die es gab, habe ich schon gemerkt, es läuft nicht so ganz rund, habe aber eigentlich noch nicht direkt ans Aufgeben gedacht. Und dann kam irgendwann ein Anruf vom Sicherheitsoffizier, so wird er genannt, und da hat es eigentlich mir sehr ans Herz gelegt, dass es besser ist, eben das Rennen abzubrechen.
Und wie lief dann dieser Prozess des Abbruchs ab? Also hast du da auch viel mit der Rennleitung dann kommuniziert?
Ja, ich habe relativ viel, Anführungszeichen, das ist das nächste Übel. Ich habe einen Schwachpunkt gehabt, insofern, dass meine Englischkenntnisse nicht so rosig sind und somit war ein reines Telefonieren, also ein direktes Gespräch, schwer möglich, weil eben zu viel Missverständnis da oder vieles nicht verstanden hätte. Mhm. Und da kamen dann die meisten Informationen über so eine SMS-System oder SMS-Möglichkeit übers Satellitentelefon zu mir. Und da wurde eben mir relativ eindeutig gesagt, dass ich versuchen soll, Richtung Süden zu rudern, um den Abstand zur Insel Kap Verden zu verringern, dass die Strecke, die das Begleitboot mich dann abschleppt, eben geringer ist, um die Chance zu erhöhen, überhaupt abgeschleppt zu werden, weil so eine Distanz haben sie bis jetzt noch nie abgeschleppt. Und der Skipper hat auch gleich vorneweg gesagt, wir versuchen es, aber es ist natürlich keine Garantie, wenn das Wetter schlecht ist oder wenn es das Risiko für das Abschleppboot zu hoch ist, dann wird es auch hier gekappt und es muss aufgegeben werden. Mhm. Hat alles soweit gut funktioniert, aber es war nur offen. Und nach zwei Tagen Süden rudern musste ich auch aufhören zu rudern, weil die Winde kamen aus Osten, eher südöstliche Richtung. Und die haben mich sozusagen immer etwas zur Seite gedrückt. Und wenn ich weiter gerudert wäre, dann wäre ich dezent an Kap Verden vorbeigerudert. Und okay. Da ja nach 2 Tagen hieß es, dann bleib auf Paaranker. Das ist so eine Art Treibanker, wo mir hilft, dass ich an Ort und Stelle bleiben kann. Und dann bin ich, das war sagen, fast das Härteste eigentlich, 3 Tage lang auf dem Boot gesessen, auf dem gleichen Fleck, weil hast da nichts zu tun.
3 Tage lang?
3 Tage, ja.
Wow. Ja. Das heißt, du warst 3 Tage lang auf offenem Meer, ja. Hast nichts um dich herum gehabt und ja. Hast dich auch nicht voran bewegt.
Genau.
Krass.
Wow. Das war, wie gesagt, eben besser, weil ich dann zu der Abstand eher größer geworden ist. Und das Begleitboot ist ja kein sozusagen Sicherheitsboot, wo jetzt sofort da ist. Es war ja auch, wie gesagt, erstmal keine Lebensgefahr, sodass jetzt gleich da sein mussten. Und das Begleitboot an sich startet, wäre er erst viel später gestartet. Meistens startet erst dann, wenn die ganze Flotte so über die Hälfte geschafft hat. Und dann geht es raus und dann kommt es auch nicht wieder zurück. Und daher muss das Boot erst komplett ausgestattet werden, weil es einmal draußen ist, bleibt es eben die ganze Zeit draußen. Und daher dauerte es eben die Zeit. Und wie gesagt, erstmal 3 Tage auf diesem Pachanker und du hast ja nichts zu tun. Ich habe auch kein Buch dabei gehabt. Netflix-Anschluss war auch nicht so ganz prickelnd. Nein, gab es ja nichts, keine Ablenkung. Und das war fast das Anstrengendste. Ich bin den ganzen Tag auf dem gleichen Fleck gesessen. Irgendwann wusste ich gar nicht mehr, wie ich sitzen soll. Nachts eben klar versucht zu schlafen. Und als das Begleitboot endlich da war, bin ich immer noch vom Boot geblieben, um noch ein bisschen agieren zu können, wurde ich abgeschleppt. So 2, 2,5 Tage, falls ich irgendwie Ruder umlegen soll oder andere Dinge machen. Das heißt, ich warte nochmal 5,5 Tage, 6 Tage auf dem Boot, wo ich eigentlich nur saß und Däumchen gedreht habe. Und das war mit der Zeit mental sehr anstrengend. Ich habe zwar eine so kleine Playliste gehabt, aber das hat beim Runterladen wohl am Anfang ein bisschen Probleme gegeben, was ich erst zu spät gesehen habe. Es war da 5 Stunden, war meine Playliste, aber 3 Tage lang 5 Stunden ist dann doch schon, glaube ich, 20, 30 Mal kein Hang, wie oft ich diese Playlist angehört habe.
Krass. Da hast du viel erlebt, Martin, muss man auf jeden Fall sagen. Aber ich finde es schön, dass du jetzt trotzdem dann hier bist und so offen und ehrlich darüber redest, was passiert ist. Bist du denn trotzdem stolz auf das, was du erreicht hast?
Inzwischen definitiv. Ich muss ganz, ganz, also ja, offen zugeben, als der Sicherheitsoffizier mir das nahegelegt hat, das Rennen abzubrechen und Richtung Kap Verden zu rudern. Mein Verstand, irgendwo hat es relativ schnell wahrgenommen, aber ich selber, mein Herzenswunsch ist auf Flor gegangen und nach 4 Jahren intensiver Vorbereitung und 2 Wochen mitten im Rennen dann von 100 auf 0 plötzlich aufzuhören, den ganzen Traum so einfach mal schnips sausen zu lassen, hat es mir definitiv den Stecker gezogen oder den Boden und die Füße weggezogen. Ich war mental ziemlich fertig, um es freundlich auszudrücken. Mhm,
das glaube ich. Gab es denn, als du das Abenteuer gestartet hast, beziehungsweise als du losgerudert bist, ein richtiges Ziel, was du dir gesetzt hast? Also war für dich das Ziel, ich will in Antigua ankommen?
Definitiv. Ich habe auch mit meinem anderen Coach zusammen so eine nette Bezeichnung, AAA, Ankunft auf Antigua. Das war definitiv gesetzt und insgeheim der Wunsch auch so eher Richtung 60 Tage. Aber das habe ich jetzt nicht so verbissen gesehen, weil ich noch einige Messung, also ich habe Instrumente an Bord gehabt für das Institut für Chemie und Biologie des Meeres und habe da war vorgesehen, einige Messungen zu machen, was natürlich auch nochmal Zeit kostet und auch nicht förderlich ist, wenn man die Bestzeit erreichen möchte. Aber so 60 Tage habe ich ein bisschen geliebäugelt und da war schon klar und viel klarer, dass ich eigentlich in Antigua ankommen würde.
Werfen wir doch mal einen Blick auf das Leben auf dem offenen Meer. Wie war das Gefühl, allein mit deinem Ruderboot gegen die gewaltigen Kräfte des Atlantiks anzukämpfen?
Oh, da sind sehr, sehr viele Gefühle im Spiel. Zum einen bist du auch fast ein bisschen abgelenkt, weil du einfach so viel zu tun hast. Was sehr beeindruckend war, wir sind ja einen Tag früher gestartet wie geplant. Ursprünglich ist der Start immer am 12. Dezember mit der Option, 1, 2 Tage früher oder später zu starten, je nach Wind. Wir sind einen Tag früher gestartet, weil ein großer Sturm angesagt worden ist. Und er hätte dann für alle, die nicht schnell genug in den Süden runterrudern, also etwas südlich von La Gomera ist die kleine Insel El Hierro und die musste man idealerweise passieren, ansonsten wird man drauf getrieben. Und um das zu verhindern, hätte man auch da schon eine Paraanker rausmachen müssen und gegebenenfalls 2, 3 Tage warten. Deswegen war die ersten 1, 2 Tage angesagt, Tage mit nachts durchrudern. Gerade für die Solo-Ruder ist ja nicht ganz so lustig. Und dann kam auch bald eben dieser Wind auf uns zu und es hieß, dass Windkampf von hinten und auch die Wellen von hinten, wenn du dann, also man rudert ja rückwärts verständlicherweise, man schaut immer dorthin, wo man gerade herkommt. Und wenn man sozusagen immer nur Wellen vor sich sieht, so 3, 4, 5 Meter hohe Wellen, und die eine ist wieder weg, kommt schon die nächste, dann macht es schon etwas mit einem. Also mir zumindest hat es schon was gemacht, immer diese hohen Wellen zu sehen. Und am Anfang war eben das, oder nach 2 Tagen war das Problem, dass ich einen zu hohen Stromverbrauch gehabt habe. Und ich musste dann irgendwann, um die Batterie zu schützen, dass sie nicht sich komplett entladet oder komplett aufgeben muss, musste ich alle Systeme, was an Bord war, ausschalten. Also wirklich komplett alle, bis auf dieses eine sogenannte AIS-System. In meinem Fall heißt es, der Autopilot war außen aus, was ich nicht benutzen durfte. War auch, ich habe so eine Bildschirmpumpe, dort wo meine Füße in so einem, auf dem Stemmbrett sind, die sind etwas vertieft in diesem Boot. Und in dieser Vertiefung ist noch auch meine Rettungsinsel drin. Und die ist leider nicht selbstlenzend. Das heißt, ich brauche eine Pumpe, die das rauspumpt. Und weil ich ja Strom sparen musste, war auch die ausgeschaltet. Und das hieß, ich war im Prinzip logischerweise am Rudern zum einen und zwischendrin diese Hohlraum auspumpen. Ich habe so eine kleine Handpumpe vor meinen Füßen gehabt, habe da fleißig mit Hand diese Hohlraum ausgepumpt oder eben mit meinem 2 Steuerseil oder Leinen den Kurs wieder korrigiert. Und so war die ersten paar, die 2, 3 Tage, wo ich im Wechsel rudern, pumpen, lenken. Das war dann sehr anstrengend zu handhaben. Das ist eigentlich da. Ja, sehr intensiv, dieses Erlebnis.
Klingt jetzt schon aber mehr nach Kampf.
Ja.
Gab es auch irgendwie Momente, wo du wirklich mal kurz innegehalten hast und das Meer so richtig genießen konntest?
Also in der ersten Phase nicht so wirklich, weil du mit dem Wellen, Wind zu kämpfen gehabt hast oder mit anderen technischen Defekten. Ein Skull ist mehr gebrochen. Eine Paaranke ist einmal hängen geblieben, nachts bis hat sich aufgewickelt, wo ich am nächsten Morgen Schwierigkeiten gehabt habe, den reinzunehmen. Nach da aus, hinten raus, war auch ein Treibanker, was sich irgendwie verhakt hat. Also ich hatte zwischendrin mehr Probleme, irgendwelche kleinen Schäden zu beheben, sodass wirklich die klassische Muße, um den Atlantik zu genießen, sehr begrenzt war. Auch nachts habe ich zwar den Sternenhimmel gesehen, aber gerade wenn du am Ruder bist, ein Solo-Ruder, musst du den Kopf in den Nacken nehmen, um den wirklich wahrzunehmen. Das macht mir jetzt nicht allzu lang. Also da hatte ich sozusagen noch nicht so viel Zeit und Muße, das zu genießen. Eher dann, als ich diese 3 Tage auf Paraanker war, da konnte ich den Sonnenuntergang etwas mehr genießen und auch diese Sternenhimmel. Aber die ersten Tage war es eher ein Kämpfen dazu.
Wie hast du dich im Endeffekt mental auf so eine Einsamkeit vorbereitet? Du hast ja auch gerade schon gesagt, es war dann am Ende sogar eher schwer für dich. War es generell von der mentalen Situation so, wie du es dir vorgestellt hast, oder war es anders?
Also wie es letztendlich dann aussieht, ist, finde ich, wenn man noch nicht draußen war, zum Nachhinein sehr schwer, es vorzustellen. Ich habe auch mit vielen schon gesprochen, die zuvor gerudert sind und gedacht, ich hätte ein Bild mir machen können, aber das Bild in der Wirklichkeit war ein ganz anderes. Ich habe zum Beispiel eins gemerkt, gerade wenn ich tagsüber gerudert bin und auch am Anfang erst ein bisschen mich anfreunden musste mit diesen Wellen, welche jetzt okay sind, welche gefährlich sind. Und da war mir klar, weil du natürlich den ganzen Tag Zeit hast, über Gott und der Welt und alles drüber nachzudenken, dann kommt man leicht dazu, etwas Negatives, also negativ zu denken, so, oh, die Welle ist jetzt schlimm oder was passiert jetzt, wenn das ist. Und um das abzubauen, habe ich mir angewohnt, dass ich 3 Wörter gesucht habe. Und diese 3 Wörter habe ich im Kopf immer als Dauerspirale mir vorgesagt. Und das Beispiel, ein Wort, was irgendwie ein bisschen Konzentration, also ich habe eben gesagt, ich bin konzentriert, ich bin, was ich kräftig und ich werde beschützt. Also solche 3 Wörter habe ich durchgehend Dauerschleife vor mich hingedacht und das hat verhindert, dass ich so andere negative Gedanken gekommen sind. Und selbst da habe ich gemerkt, das Unterbewusstsein ist sehr, sehr schlau. Das versucht auch in diesen 3 Wörtern immer noch gerne etwas Negatives reinzuschieben und man lacht jetzt vielleicht, wenn ich das sage. Dann kam irgendwie aus dem Märchenbereich Rotkäppchen, glaube ich, ist mal so spontan eingefallen und habe dann gemerkt, wenn diese 3 Worte immer noch nicht gereicht haben, habe ich noch zusätzlich an dieses Wort Rotkäppchen gedacht und spätestens da war mein Unterbewusstsein so beschäftigt, dass da nichts anderes mehr Blatt gehabt hat. Und so konnte ich sozusagen vermeiden, dass ich irgendwie Angstgefühle aufbauen oder wirklich mir einen Frust aufbaue und so weiter.
Werbung.
Ihr wisst, wir sind ständig am Schauen, was sich in der Sportwelt so tut. Und vor kurzem haben wir ein mega spannendes Sportstartup kennengelernt. Mir gegenüber sitzt jetzt Benny, einer der Gründer von Loda Sports. Benny, schön, dass du hier bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, Benny, was steckt denn hinter Loda Sports?
Ja, im Grunde ist das eine klassische Gründungsgeschichte. Irgendwann habe ich eine Sporttasche gebraucht. Ich war mit dem, was ich online und offline gefunden habe, nicht zufrieden und habe mir die Frage gestellt, es muss doch irgendwie besser gehen. Es kann doch nicht sein, dass das alles ist. Und am Ende ist unser Projekt Loda Sports entstanden.
Und was macht eure Sporttasche jetzt so besonders?
Ich glaube, das Besondere daran ist, dass sie wirklich mit SportlerInnen entwickelt wurde, hochfunktionell ist und von wirklich sehr guter Qualität. Um da nur ganz wenige Beispiele zu nennen, sie hat eine Rucksackfunktion, sie hat ein Wertsachenfach und ganz toll finden die Kunden auch unser Nassfach.
Das heißt, ihr habt eine hohe Kundenzufriedenheit?
Ich behaupte, man könnte sagen, nach 25.000 verkauften Sporttaschen und online einer wirklich, wirklich sehr guten Bewertung, dass ich da selbstbewusst Ja sagen kann, genau.
Das freut uns. Eine schöne Geschichte. Und wir von Beyond Sports sind überzeugt, das ist wirklich die perfekte Sporttasche für alle, die sportlich aktiv sind und noch nicht die richtige Tasche gefunden haben. Und für unsere Zuhörer gibt es ein besonderes Angebot. Mit dem Code BS10 könnt ihr jetzt bei Loda Sports 10% Rabatt sparen. Dein Weg zur perfekten Sporttasche beginnt hier. Benny, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank euch. Hat mich sehr gefreut.
Werbung Ende. Welche besonderen Erlebnisse hattest du sonst noch auf dem Wasser? Also vielleicht irgendwie Begegnungen mit Meerestieren oder dann doch extreme Wetterlagen?
Ja, am Anfang war schon diese Wetterlage nicht ohne, dass es auch sehr unterschiedlich auf unterschiedlichen Bereichen oder Richtungen die Wellen kamen. Auch dieser Sahara-Sturm oder mit dem Sandsturm, was wir mitbekommen haben. Aber ein schönes Erlebnis war definitiv meine Begegnung. Das war kurz bevor ich abgebrochen habe, mit Delfinen, mit der großen Delfinschule. Ich habe die zunächst nur, also klar von oben aufs Wasser geschaut, nicht so ganz wahrgenommen. Ich habe eine Actionkamera gehabt, die habe ich natürlich gleich reingehalten und es gefilmt. Und erst später habe ich mal gesehen, wie viele Delfine wirklich um mich herum geschwommen sind. Und es war dann nachträglich nochmal beeindruckend, diese 40, 50 oder wenn es noch mehr Delfine waren, so wahrzunehmen. Auch diese Klickgeräusche haben man wunderbar oft bei der Aufnahme oder kann man hören. Das war einer von meinen definitiv denke ich, schönsten Begegnungen, die ich gehabt habe.
Kein Hai gesehen?
Nein, zum Glück nicht, weil ich ja irgendwann mal ins Wasser gehen muss. Einmal in der Zeit habe ich es gemacht, um mein Boot freizukratzen. Und da habe ich auch mental mich darauf vorbereitet, wie ich da reinsteigen kann. Ich habe es dann relativ simpel gemacht. Mir war klar, ich muss reinsteigen und habe da versucht, gar nicht lang drüber nachzudenken, sondern mich umgezogen, dann einmal dem Sicherheitsoffizier informieren. Das ist auch sinnvoll, gerade als Solo-Ruder zu sagen, ey Leute, jetzt gehe ich ins Wasser. Ich melde mich dann wieder, wenn ich zurückkomme. Und habe dann geschafft, ohne groß nachzudenken, reinzuhüpfen. Der Wellengang war doch noch größer, wie ich gedacht habe. Es war ein bisschen schwer, sich unter dem Boot zu stabilisieren, gleichzeitig das Boot freizukratzen. Und außer so zwei, drei kleine Fischchen war eigentlich gar nicht, zum Glück gar nichts los. Mit Sicherheit sind irgendwelche Fische in meiner Nähe gewesen, aber die habe ich nicht gesehen, nicht wahrgenommen. Wahrscheinlich nur die mich und sich drüber lustig gemacht, was er für ein Typ im Wasser rummacht.
Das heißt aber irgendwie kurz zum Frischmachen konntest du auch nicht einfach kurz reinhüpfen ins Wasser, einfach nur kurz so. Da hast du dann immer den Sicherheitsoffizier Bescheid gegeben, hey, ich hüpfe jetzt einfach kurz rein. Oder hast du generell nicht dich im Wasser gewaschen, sondern eher auf dem Boot?
Gewaschen auf dem Boot, entweder mit dem Wasser, was ich hier aufbereiten kann, meistens eher abends, weil es dann doch Zeit nimmt mit Feuchttüchern. Das ist der Klassiker, das mit so Feuchttüchern so das Wichtigste Katzenwäsche macht. Und kurz reinspringen, das Wetter war am Anfang nicht ganz so, auch vom Wellen her war es nicht ratsam, ins Wasser zu springen. Gegen später, wenn die Wellen nicht so stark sind oder vielleicht auch ein bisschen wärmer ist, ist es besser möglich. Und es dauert einfach, die ganzen Klamotten ausziehen, den Gott ausziehen. Springt man jetzt gerade das Volo oder nicht einfach so schnell rein. Aber das ist die Veranstalter ein bisschen wissen, was Sache ist, weil einfach doch die Gefahr hoch ist, dass was passieren könnte, ist es für die immer ganz nett, wenn die wissen, dass man ins Wasser geht und dann wieder zurückkommt.
Aber das heißt, du bist jetzt nicht gekentert während deiner Reise?
Nein, Kenterung habe ich nicht erleben müssen, zum Glück. Das Boot hat durchaus seine Schwierigkeiten, richtig zu handeln. Das habe ich auch gemerkt. Es ist nicht so ohne. Aber was ich schon gespürt habe, dass es sehr stabil ist, insofern, dass es nicht so leicht komplett kentert. Ich hatte ja im Vorfeld eine Testkenterung mit Hamburger Feuerwehr gemacht und da war es spannend zu sehen, wie zäh das Boot ist oder wie schnell auch eine Kenterung wirklich dann verstattet geht. Und ich hatte einmal beim Rudern ja gute 45, 60 Grad gefühlt eine Schräglage gehabt. Das war schon mal durchaus mit gewissen Schreckmoment verbunden. Und nachts, als ich geschlafen habe, kam auch einmal wirklich eine 90 Grad, eine Kenterung, eine Kippung, die ich miterleben durfte.
Boah, während dem Schlafen.
Während dem Schlafen. Boah. Genau. Das,
dann bist du aufgewacht.
Definitiv, aus zwei Gründen. Weil einmal liegt man dann auf der Seitenwand drauf, also weil es so, ja, wirklich komplett auf eine Seite geht. Das ist eigentlich relativ schnell. Und auf der Seite, wo ich gekippt bin, gibt es Wälder, die meine Luke ist ja zu. Ich habe eine Luke, wo ich raus und reingehen kann. Die muss natürlich zubleiben, verständlicherweise. Und dass ich aber nicht ersticke, gibt es ein kleines Luftloch, das von außen mit dem Blech abgedeckt ist, dass auch Spritzwasser nicht reingehen kann. Aber dennoch ist eine Öffnung da. Es war aber auf der Seite, also wo das Boot auf die Seite, also Backbord gekippt ist, die linke Seite. Und da war diese Öffnung von kurzem Moment natürlich im Wasser drin. Mhm. Und dementsprechend sind auch ein paar Liter dann reingesprudelt. Und das war natürlich auch wirklich ein Schreckmoment, wenn du so im Halbschlaf plötzlich Wasser auf dich sprudelt und der erste Gedanke ist natürlich, hey, Begleister, jetzt gehst du unter. Es sind ein paar Sekunden, das Boot ist wieder zurück und Wasser war auch, es kam da kein Wasser mehr nach, aber es war dann schon ein Schreckmoment durchaus.
Boah, krass. Aber wie waren generell so die Nächte für dich? Also wie hat es funktioniert mit dem Schlafen auf offenem Meer? Also hast du da irgendwelche Probleme gehabt? Konntest du dich da an die ständige Bewegung auch gewöhnen und immer wieder auch Geräusche des Meeres zu hören?
Ich habe mich im Vorfeld auch da mit meinem Schlafcoach habe ich dann, gehabt, Martin Schlotz, hier nochmal danke an der Stelle. Und ich habe schon oft genächtigt in dem Boot, dass ich mich ein bisschen an den Raum gewöhne, an Geräusche gewöhnen kann, an die Lichtverhältnisse. Aber auch da auf dem Atlantik ist natürlich die Wellen und das Wasser ganz anders. Wenn es gegen das Boot klatscht, hört sich drin immer dramatischer an, wie es wirklich ist. Aber das sind natürlich schon laute und imposante Geräusche, die man hat, und auch diese Bewegungen sind nicht deutlich stärker, auch Temperatur, nachts war mindestens 25 Grad und ich habe teilweise dann auch bis 80% Luftfeuchtigkeit in dem Raum gehabt. Insofern war es dann nicht so leicht zu schlafen. Ich habe zwar einen langen Block gehabt, also zeitlich einige Stunden Möglichkeit gehabt zum Schlafen, was aber die erste Zeit nicht wirklich so gut funktioniert hat. Mhm.
Lass uns aber trotzdem nochmal so ein bisschen über den Alltag und das Überleben auf dem Atlantik sprechen. Du hast es jetzt schon so ein bisschen angerissen, aber wie sah so dein täglicher Rhythmus auf dem Boot aus? Beziehungsweise gab es da so einen täglichen Rhythmus? Klar, du hast jetzt deine Worte erwähnt, die du dir so vorgesprochen hast, aber bist du in den richtigen Rhythmus reingekommen?
Ja, im Prinzip schon. Du bist beim zum Sonnenaufgang etwa einen Wecker gestellt, dann in meinem Fall, weil da sehr hohe Luftfeuchtigkeit drin ist, habe ich zum einen so ein bisschen die Kante, die es in der Kabine gibt, mit so einem Lapp ein bisschen abgestreift, was ich dann später immer raus gemacht habe zum Trocknen. Dann hast du ein Frühstück gemacht, ich habe so ein Müsli gehabt. Manche rudern gleich los und essen dann später, aber ich brauche erstmal was zum Essen. Dann Frühstück gemacht, dann die Klamotten hergerichtet, mein Handy ein bisschen aufgeladen oder vorbereitet, meine Actionkamera vorbereitet und die Dinge hast du dann sozusagen absolviert und irgendwann deine Sachen angezogen. Vom Raum, von der Größe her, das ist ein bisschen schwer nachvollziehen, aber so fast in Rückenlage, in Embryo-Haltung, in Rückenlage bist du gekrümmt, weil du keinen Platz hast und versuchst dann diese nassen, klammen Sachen, dein klammes T-Shirt wieder anziehen, deine Latzhose und die deine Regenjacke anzuziehen, deinen Gurt anzuziehen. Das dauert halt alles etwas länger, weil du wirklich so in Empor-Haltung liegst und das anzuziehen. Dann geht es irgendwann mal raus. Und das Erste ist natürlich, was man macht, angewöhnen, dich wieder anzugurten. Dann, je nachdem, wenn der Fußraum voll mit Wasser ist, das erstmal wieder leer pumpen. Dann muss die Schools, die an der Seite montiert hast, während der Nachtbetrieb, die machst du wieder frei und bereit zum Rudern. Und auch das braucht ein paar Minuten. Dann ist es sinnvoll, irgendwann morgens deine Solarpanel noch sauber zu machen, weil sozusagen durch Salzwasser immer eine Kruste übrig bleibt. Und wenn da zu viel Salz drauf ist, ist auch der Benefit von der Solarpanel einfach geringer. Und da gibt es halt auch da ein paar Dinge, die morgens zu machen sind. Und dann geht es los mit Rudern und versuchst irgendwie dir eine Zeitetappe zu machen, weil zum einen ist unmöglich an Antigua zu, also im Prinzip das Ziel Antigua vor dir haben, weil es eine große Zeitspanne ist. Mhm. Und selbst ein Tag ist relativ lang. Und so versuche ich eben so stundenweise, zweistundenweise, so mich ein bisschen vorzuangeln oder denken, okay, Mittagessen ist so nächste Zeitetappe, die ich schaffen muss. Und so habe ich versucht, so kleine Zeitfenster zu haben, wo ich dann überschauen kann, was ich erreichen kann. Und da bist du eigentlich mit Rudern beschäftigt und entweder diese drei Worte vor dich hin probbeln oder das Wetter genießen oder mit der Wellen kämpfen, mit dem Autopilot kämpfen. Also warst du doch immer irgendwo beschäftigt, zumindest. Viele haben gesagt oder haben auch so ein Bluetooth-Lautsprecher und Musik dabei. Das war für mich in der Zeit gar kein Thema. Das wollte ich gar nicht, weil ich einfach ein bisschen mehr die Umgebung wahrnehmen wollte. Irgendwann hast du Mittag dein Mittagessen gemacht, das heißt Wasser heiß machen, beziehungsweise in meinem Fall, weil ich Stromprobleme gehabt habe, habe ich diese Nassnahrung zubereitet und irgendwann am Nachmittag habe ich auch einen Nachtisch gegönnt. Von dem Hersteller habe ich auch wunderbare Nachtisch dabei. Das ist auch immer lecker, dass man mit Wasser so kalt anrühren kann. Dann war sozusagen nächste Zeitfenster irgendwann wieder das Abendessen und nach dem Abendessen wusste schon ungefähr, wann die Dämmerung ist. Auch das war so ein bisschen so ein Zeitfenster, wo du dich herangearbeitet hast und dann hast gemerkt, Freibad ist schön, wenn die Sonne untergeht, weil du weißt, okay, du hast wieder einen Tag geschafft. Dennoch merke ich, dass die Stimmung schon runtergeht, wenn die Sonne weg ist. Mhm. Und vor allen Dingen nachts zu rudern ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, wie tagsüber, was die Anspannung anbelangt.
Weil man da einfach nichts sieht, oder?
Ganz genau, tagsüber.
Ist komplett dunkel.
Genau, oder? Also im Regelfall ist es stockfinster um dein Boot herum. Du siehst meistens keinen Meter weit, keine Wellen. Weil sozusagen, du schaust nach hinten auf deinen Magnetkompass, da ist beleuchtet und links und rechts ist dann stockfinster und tagsüber sind die Wellen auch schon beeindruckend, aber du kannst sehen und durch das Sehen kannst du eher ein bisschen abschätzen und nachts hörst du es nur. Du hörst das Wellenrauschen, hörst das Wellenbrechen, du weißt nicht, bricht die Welle neben dir, direkt unter dir, kommt jetzt eine Welle, die dich immer kurz zur Seite schubst, was immer wieder passiert, oder kommt so eine Geisterwelle, das auch immer wieder passieren kann. Also du bist so angespannt und deine ganzen Sinnesorgane sind so auf 100% Fokus auf alles, was durch dich herum ist, das ist schon sehr beeindruckend oder sehr, für mich beeindruckend war.
Da hast du jetzt wahrscheinlich auch eine komplett neue Beziehung aufgebaut zum Meer oder zum Element Wasser, weil definitiv. So hast du es davor wahrscheinlich noch nie kennengelernt.
Noch nie, ja.
Ja.
Und es war auch ein sehr surreales Gefühl. Man, wie schon ein paar Mal gesagt, man schaut ja nach hinten beim Rudern und der Wind kam auch oft von hinten. Und war im Prinzip so ein starken Wind, der dir ins Gesicht geblasen hat. Aber wenn der Wind ins Gesicht bläst, hast du eher das Gefühl, dass er in den Wind reinfahren, also würde ich rückwärts fahren. Und hast gefühlt, ich hatte hier ein Mordtempo durch diesen Wind. Du siehst das rote Licht von meinem Kompass, mir siehst du auch nicht viel. Du hörst das Rauschen, siehst auch ein bisschen das Boot schwanken und dieser Wind, der gefühlt mit 60 km/h um deine Ohren bläst. Und irgendwann durch dieses Starre auf diesen Kompass gucken, dachte ich, wenn es weitergeht, fühle mich wie unter Drogen oder ich bin jetzt irgendwie ganz hypnotisiert sozusagen.
Aber wie war es mit deinen Energiereserven? Also hast du da diese Routine auch weiterführen können immer, so wie du jeden Tag auch gerudert hast? Oder hast du auch mal gemerkt, so jetzt Tag 5, Tag 6, Tag 7, es wird schon ein bisschen anstrengender?
Ja, so direkt habe ich es gar nicht gemerkt, aber es schon kam mit dazu. Das Problem war nämlich, dass ich eben dass ich Strom sparen muss. Ich habe am Anfang die Schwierigkeiten gehabt, hier rudern, mit der Lenzpumpe, also Handauspumpen steuern. Und da war ich so beschäftigt, dass ich dann unbewusst zu wenig getrunken habe. Und durch das, dass ich auf Dauer über mehrere Tage eben zu wenig trinke, habe ich gemerkt, dass ich irgendwann kaum noch essen konnte, beziehungsweise ich habe das Essen nicht mehr runtergeschluckt. Ich habe keine Speichel mehr produzieren können und durch das konnte ich es nicht mehr zerkauen. Und habe ich auch angefangen, irgendwann aus Frust das so den ganzen Mund voll runterzuschlucken, aber das kannst du auf Dauer nicht. Und dann habe ich auch irgendwann nicht die ganze Mahlzeit gegessen, weil es einfach so lange gedauert hat, dass er gefühlt 80, 90 Mal drauf rumgebissen, selbst einen Kartoffelbrei habe ich drauf rumgebissen. Mhm. Und da hast du die Hälfte dann aufgehört, weil es zu lange gedauert hat und keine Lust mehr gehabt hast. Und da habe ich gemerkt, dass auch irgendwann die Energie weniger wird. Aber jetzt nicht so unbedingt, dass ich völlig erschöpft war, aber ich habe schon gemerkt, die ganze Leistung ist ein bisschen runtergegangen. Das war auch mit einer der Probleme, wo ich eben langsamer geworden bin und auch nicht die Strecke erreicht habe, die ich gern gehabt hätte. Also okay. Prinzip viele Dinge, die da wirklich reingeflossen sind.
Okay, okay. Vom Trinken her hast du es aber so gemacht, dass du praktisch das Wasser aus dem Meer gefiltert hast und das dann getrunken hast.
Genau, ich habe so eine Meersalzungsanlage, damit habe ich einen Kanister gefüllt. Dann habe ich am Anfang schon also zwei Kanister gehabt, wie ich wusste, dass ein Sturm auf mich zukommt und dass es wenig Zeit ist, um was vorzubereiten. Deswegen habe ich so größtmögliche Wasserreservoir, Wasserkanister dabei gehabt von der Menge her und war dann gut vorbereitet, dass ich gehabt und habe dann immer auch so eine Flasche in meinem Fußraum gehabt, wo ich dann immer trinken konnte, aber dennoch, weil du so beschäftigt warst. Und das Problem ist, wenn der Autopilot nicht funktioniert und du nicht mehr ruderst oder zu langsam ruderst, dann schaltet der Autopilot, dann drückt dich der Wind oder das Boot quer zum Wind und es wird immer sehr anstrengend, das Boot wieder in den Wind oder den richtigen Kurs reinzumachen. Deswegen willst du am liebsten gar keine Pause. Jede Sekunde, wo du aufhörst, hast du Angst, dass du dann vom Kurs wegkommst und du richtig kämpfen musst, wieder auf Spur zu kommen.
Wenn wir jetzt nochmal einen Blick in die Vergangenheit werfen. Die letzten Monate vor dem Rennen waren bestimmt für dich eine reine Achterbahnfahrt. Wie hast du dich in dieser intensiven Phase gefühlt?
Es war wirklich sehr intensiv, weil ich gefühlt hunderte Sachen machen wollte. Viele konnte ich nur anfangen, wieder sein lassen. Und da habe ich dann auch wirklich mal einen Mentalcoach gebraucht, um für mich wieder Ruhe reinzukriegen, versucht, okay, abzuklären, was ist jetzt wirklich, wirklich wichtig und was mache ich nachher. Also war dann zum Schluss gefühlt sehr hektisch oder sehr viele Dinge, die eben zu organisieren waren. Und das war es schon anstrengend und war dann froh, den Tag X, wo ich den Flieger gestiegen bin, weil dann wusste ich, okay, jetzt habe ich entweder alles gepackt oder zur Not eben was nicht. Und dann war so ein bisschen eine Erleichterung, die dann gekommen ist.
Du hast ja bei uns in der letzten Podcast-Folge erwähnt, dass die Finanzierung bei dir ein sehr großes Problem war. Und das, ich glaube, im Februar oder März war das, wo du ja hier bei uns zu Gast warst, da war es ja noch gar nicht gesichert, dass du überhaupt an den Start gehen kannst. Wie lief denn das da weiter bei der Finanzierung?
Auch nicht wirklich viel besser. Ich habe sozusagen immer noch eine Restverpflichtung, die ich meinen zwei Geschwister von mir noch offen habe. Ich habe dann noch letztendlich eine Lebensversicherung gekündigt, um dann auch die letzten Rechnungen zahlen zu können. Also habe ich sozusagen selber sehr viel investiert ins Ganze und muss auch noch ein paar Verpflichtungen abbauen. Insofern hat es nicht so funktioniert mit Sponsoren, wie ich gehofft habe. Aber das Ziel zu starten und überhaupt an den Start zu kommen, das habe ich erfüllt und das war für mich erstmal das Wichtigste und der Rest bin ich frohgemut zu sagen, dass es auch da eine Weg und Lösung gibt, das noch zu klären.
Willst du uns sagen, was ein Abenteuer Atlantic Challenge dich summa summarum gekostet hat?
Ja, wenn ich alles wirklich als zusammenrechte, also einzeln will ich jetzt nicht unbedingt auflisten wollen, aber das Boot kaufen, das war der höchste Posten, dann Startgeld, Verdienstausfall, ich bin ja 4 Monate ohne Einkommen, die ganzen Seminare, die ich gemacht habe, das ganze Training zum Bodensee zu fahren und auch mehrmals an Norddeutschland. Also ich mit allen zusammengerechnet 150.000 bestimmt.
Wow, okay, krass.
150.000, wow. Ja, also man muss ja auch sagen, besondere Momente und Herausforderungen hattest du ja sicherlich genügend, wie du jetzt auch schon erzählt hast. Eine Sache müssen wir dennoch hervorheben, zum Beispiel Weihnachten auf dem Atlantik. Also wie war das? Ich meine, du hast Weihnachten auf offenem Meer verbracht, ganz alleine. Konnte da überhaupt irgendwie eine Weihnachtsstimmung bei dir aufkommen? War dir das überhaupt bewusst, dass Weihnachten war? Wie hast du die Zeit verbracht?
Ja, Weihnachten war schon sehr, sehr, sehr besonders. Ich habe schon angemeldet, also ich kann ja in meinem Satellitentelefon, konnte ich ja jederzeit telefonieren und da wusste ich auch, meine Mutter, die ist 93, die hat sich bei meiner Schwester befunden zu der Zeit, dann zusammen gefeiert, wo ich dann auch sonst wäre. Und da habe ich dort dann angerufen, haben sich dann alle schon gewartet oder gefreut, bis ich anrufe. Musste nicht mal gucken, weil es bei einer Zeitverschiebung, auch da, wo ich unterwegs war, natürlich noch mehr wie von La Gomera aus. Und war schon schön, mit den Tolls zu sprechen. Richtige Weihnachtsstimmung war nicht wirklich da.
Also es gab keinen Schneefall?
Nein, keinen Schneefall. Ich habe ein Weihnachtsgeschenk mitbekommen, aber durch das, dass einfach so viel los war, war das irgendwo so weit im Boot versteckt. Es ist ein T-Shirt, glaube ich, drin, wie ich gehört habe. Konnte ich jetzt gar nicht mehr finden, aber das Telefonieren war schön, anstrengend oder emotionale Punkt war eher, das wieder zu beenden oder wieder aufzuhören. War schon sehr einsam, diese Weihnachten. Das definitiv, ja.
Was gab es als Weihnachtsessen?
Eigentlich war der Tag so wie jeder andere, ganz normales Expeditionsnahrung. Ich habe noch einen Kuchen von meiner, weil ich so Kuchenfan bin, eine Nichte von mir, die im Team drin ist, hat so einen Kuchen in der Dose, nennt sich Notfallnahrung, das 10 Jahre haltbar ist. Also wahrscheinlich nicht gucken, welche Mittel da drin sind zu konservieren. Das wollte ich eigentlich essen, aber mir war es einfach nicht der Stimmung danach, dass ich diesen Kuchen dann rausgeholt habe, aber es war eigentlich mein Plan gewesen, diesen dann an Weihnachten zu essen.
Okay, aber es wird wahrscheinlich ein Weihnachten sein, was du nie vergessen wirst.
Definitiv, das sind Weihnachten, die ich nie vergessen werde. Auch man führt dann ganz andere Gespräche, erstaunlicherweise. Man kommt dann auf den Kern zurück, was man anderen wünscht oder mit dem dann redet. Und auch, was auch sehr schön war, was ich dann aber erst so richtig lesen konnte während diesen 3 Tagen, als ich auf das Begleitboot gewartet habe. Ich habe von meinen Familie und Freunden kleine Briefe mitbekommen, die ich mir auch vorgewünscht habe, mit irgendwelchen aufmunternden Worten. Und war schöne Briefe, schöne Texte. Und eins, was ich dann zu bedauern feststellen musste, dass es eigentlich immer so einen Anlass, dass es so einen Anlass braucht, wie das Abenteuer, dass man sich uns gegenseitig schreibt, was man von dem Menschen denkt, wie wertvoll das an dem ist, wie sehr an dem Herzen liegt, dass man eben so einen Anlass braucht und dass welche auch versuchen, selber das vielleicht umzusetzen, auch den Leuten und den Verwandten, Freunden zu kommunizieren, dass es doch vielleicht auch schön wäre, dass vielleicht nicht ein Brief, aber in anderen Worten auch das Jahr über mal diese Erkenntnis mitzuteilen. Mhm.
Ist ja auch schön, auch solche Erkenntnisse aus dem Abenteuer mitzunehmen. Jetzt nochmal zum Thema Kommunikation mit der Außenwelt. Das heißt, für dich war es jetzt auf jeden Fall die ganze Zeit möglich, wenn du es wolltest, auch mit Familie, Freunden, Beratern, Coaches zu telefonieren, beziehungsweise dann Kontakt herzustellen.
Genau, also grundsätzlich konnte ich telefonieren ohne Ende sozusagen, weil ich so eine Flatrate gehabt habe. Mich anzurufen wäre immer etwas teuer. Ich habe noch ein Zusatzgerät gehabt, wo ich dann noch längere Sprachnachrichten oder Textnachrichten verschicken konnte. Habe ich auch immer sein gelassen, weil es doch immer umständlicher war für mich, noch ein extra Gerät zu starten, das koppeln mit meinem Handy. Es gab auch noch ein sogenanntes Beacon, das ist so ein extra Gerät, wo man Fotos und Filme nach Hause schicken kann. Auch das ist immer schwer, wenn man das ich glaube 2 Kilo wiegt das Teil, muss man hochhalten in die richtige Richtung, dass Empfang da ist. Und ich habe es zweimal versucht, nach gefühlt 30 Minuten ist nicht mal ein Foto durchgegangen und dann habe ich es irgendwann sein gelassen. Und daher habe ich hauptsächlich telefoniert. Am meisten habe ich Kontakt gehabt mit meinen sogenannten Wettermacher, die mich immer beraten haben, wie jetzt die Wetterlage in den nächsten Tagen ist.
Die Wettermacher, wer kennt sie nicht?
Genau, also Wettermacher hört sich nicht mal so, die nennt man so gern so, aber die machen natürlich jetzt kein Wetter, sondern die gucken, wie das Wetter wird und geben dann auch ein bisschen Empfehlungen, wo ich hinrudern sollte, um das Wetter vielleicht auszuweichen oder ein bisschen entgegenzukommen. Mit denen habe ich den meisten Kontakt gehabt. Hin und wieder mal mit meinem Social-Media-Team, da habe ich auch 2 Frauen gehabt, die ich kurzfristig vorher kennengelernt habe und auch nicht wusste, also war sehr ein hohes Vertrauen gegenseitig, die hat ja direkte Zugangsdaten gehabt und alles, die haben schöne Berichte gemacht. Obwohl
das haben sie echt toll gemacht, muss man wirklich sagen. Ja.
Da war ich doch, genau, sehr, sehr überrascht und erfreulich überrascht. Und konnte ja auch keine Fotos nach Hause schicken, was natürlich für die auch leichter gewesen wäre, mit Bildmaterial zu agieren. Das muss ich immer selber irgendwie herbasteln und dann schöne Beiträge zu machen. Auch ich glaube, gerade dieser Beitrag, den sie gebracht haben, mit der Erklärung, dass ich jetzt abbrechen werde, hat sehr große Resonanz gehabt, auch auf Facebook wohl sehr große Resonanz. Und von einer Journalistin, die in der Zeitschrift Ruder oder ja, Ruderzeitschrift, so eine Fachzeitschrift, mich interviewt hat auf Kap Verden, da mich am Ende dann auch gefragt, du Martin, hast du eigentlich mitbekommen, welche Resonanz du auf Facebook von diesen, auf diesem Beitrag bekommen hast? Dann meinte ich, nee, auf Instagram ja, aber auf Facebook nicht. Und dann sagt er, erstmal bin ich sehr positiv überrascht, dass nicht eine Kritik dabei war, also nicht irgendjemand auch im Kleinsten das angezweifelt hat, warum ich jetzt abbreche. Und selber war sie am meisten berührt, dass viele ehemalige Ruderer, wo man ja auch sagen kann, okay, wenn es jemand abschätzen kann, was es bedeutet, abzubrechen, sind diejenigen, die schon draußen waren. Und da kamen auch sehr emotionale Antworten rüber. Und da muss ich gestehen, als ich es gehört habe, ist man durchaus irgendwie, habe ich was ins Auge gekriegt damals, und irgendwie Tränen geflossen. Und das war dann nochmal ein Punkt, wo ich dann nochmal begriffen habe, ich habe dann noch was geleistet und auch diese Anerkennung, dann wirklich eine klare Entscheidung zu treffen, okay, das macht jetzt nicht wirklich Sinn, weiterzurudern, sondern jetzt ist es besser für dich und das Boot, Schluss zu machen und da das Beste draus zu machen.
Das ist ja auch was, wo man sagen kann, das ist ja auch eine Art von Siegen, dass man die richtige Entscheidung trifft.
Genau. Definitiv, da muss ich gerade an unseren Bergsteiger Reinhold Messmer denken, der für sich auch sagt, dass er wohl der Bergsteiger ist, der am meisten Abbrüche hinter sich hat, weil er eben dann gemerkt hat, okay, lieber brech jetzt ab, geh runter und versuch es nochmal, um da unnötig mein Leben aufs Spiel zu setzen.
Man muss ja auch dazu sagen, dass es ja bei dir, wie du schon erwähnt hattest, auch so eine kleine Forschungsmission gab. Also du warst ja auch für das Institut für Chemie und Biologie des Meeres unterwegs und hast da geforscht. Kannst du da schon sagen, ob auch genug Daten gesammelt wurden?
Ja, das ist auch natürlich jetzt durch diesen Abbruch auch nicht so geworden wie geplant. Zum einen gibt es eine Kamera, die ich dabei gehabt habe. Dort sind natürlich schon einige Aufnahmen gemacht worden auf der Strecke, die ich gerudert bin. Dann gab es so zwei kleine Sensoren, die die Luftfeuchtigkeit gemessen haben und ein Sensor, der die Temperatur und Salzgehalt misst. Da ist noch offen, das muss erst noch analysiert werden. Dann kann man erst sagen, ob das genügend war. Ich denke, was es auf jeden Fall gebracht hat, man hat viele Erkenntnisse gefunden, so meine ich, was machbar ist, was nicht machbar. Ich habe noch eine Extrasonde bekommen, wo der Plan gewesen ist, zweimal am Tag auf 10, 15 Meter runterzulassen mit einer Leine und dann wieder hoch nach oben zu ziehen. Das habe ich gar nicht in Einsatz gebracht, weil einfach die Zeit nicht da war für mich als Solo-Ruderer. Und auch die Halterung von dieser Sonde würde ich im Nachhinein auch kritisch ansehen. Also ich denke, man hat einiges gelernt und dieses Jahr sind 4 taffe Mädels aus Lübeck und Berlin am Start. Die wollen das gern fortsetzen und ich glaube, zumindest hat es das gebracht, dass mit dieser Erkenntnisse, was man machen kann, was nicht machen kann, jetzt für das nächste Boot besser dasteht und dann hoffentlich das, was bei mir jetzt vielleicht nicht geklappt hat, nachholen.
Okay, und was würdest du jetzt persönlich ändern, wenn du jetzt nochmal an den Start gehen würdest? Würdest du zum Beispiel auch auf dieses Thema Forschung nochmal mit eingehen?
Ja, auf jeden Fall. Natürlich vor der Anbringung vor der Sonde und vor der Machbarkeit als Holoruder, dass die Sonde allein reinzumachen, das für Zeit passt einfach nicht, das ist nicht möglich. Wenn ich überhaupt wieder rudern sollte, dann würde ich auch nicht als Solo, sondern als Team rudern, dann wäre es eher möglich und dann eben mit dieser Kenntnissen, wo was anzubringen ist, auch mit einbauen. Aber grundsätzlich, ja, würde ich das wieder mitmachen, ja.
Man muss ja noch erwähnen, dass es für dich ein Abenteuer nach dem Abenteuer gab. Von La Gomera bis nach Antigua war ja der Plan A. Am Ende ging es ja von La Gomera auf die Kap Verde, erstmal Plan B. Und dann kam ja noch Plan C. Was ist denn passiert, nachdem du auf den Kap Verden warst?
Genau, also durch das, dass ich ja abbrechen muss oder abgebrochen habe, war die nächste Insel mehr oder weniger Kap Verden. San Vicente bin ich gelandet und dort musste ich das Boot sauber machen, herrichten für den Rücktransport. Am 12. Januar war mein Flug schon gebucht. Morgens habe ich durch Zufall einen Bootseigner getroffen, der unbedingt mein Boot mal sehen wollte, Ruderboot sehen wollte und wollte wissen, was denn also an Technik mit dabei ist. Dann habe ich das eben gezeigt dem Skipper. Und als ich dann fertig war, schaute mich an und fragte, du Martin, hast du nicht Lust, als Gast und zusätzliches Crewmitglied auf meiner Motorjacht noch nach Grenada zu fahren? Aber 2 Stunden hast Zeit, dann muss ich wissen, weil dann lege ich ab. Und im ersten Moment war ich dadurch ein bisschen perplext und gesagt, okay, ich muss es jetzt erstmal ein bisschen mich verdauen, ich melde mich in den nächsten Minuten, nächste Stunde, aber einen kurzen Moment brauche ich noch, um sacken zu lassen. Habe eine Visitenkarte von ihm bekommen, auch meinem Team nach Hause, weil ja für mich unbekannter Mensch war, noch die Visitenkarte nach Hause geschickt, dass sie auch wenigstens wissen, wenn ich da mitgehe, wo ich denn vielleicht lande, wo sie mich suchen müssen. Und mein Bauchgefühl hat eigentlich schon gleich Ja gesagt und habe ich dann auch in diesen 2 Stunden so entschieden, dort mit an Bord zu gehen als Gast und als zusätzliches Crewmitglied und bin dann nach 13 Tagen sind wir auf Grenada ankommen. Somit habe ich dann ein Ziel doch erreicht, eine Atlantiküberquerung, das war ja auch mit grundsätzlich ein großes Ziel und Antigua ist auch von hier aus gesehen dann auch nicht mehr so weit weg und somit habe ich einen Teil von meinem Wunsch durchaus dennoch erfüllt.
Was war das dann für ein Gefühl, so von deinem Solo-Ruderboot auf eine 26 Meter Motorjacht zu wechseln und dann damit den Atlantik zu überqueren?
Schon sehr krass, weil das Ruderboot ist ja sehr ausgestattet mit wenig Luxus, um zu sagen gar kein Luxus. Ein Eimer, wo ich als Toilette benutze, Feuchttücher zum Reinigen und so weiter, sehr enger Schlafraum. Und nachher auf dieser 26 Meter Yacht mit einer eigenen Kabine, eigenen Waschraum mit Marmor ausgelegt, Boxspringbetten, also war ja Luxus pur. Insofern 2 verschiedene Welten. Es war schön, es war ein Erlebnis, was ich nie bereuen werde und auch dankbar war, da mitzufahren. Aber ich habe, was ein bisschen klein Wermutstropfen war, weil ich habe immer noch kein Buch gehabt, immer noch nicht zum Ablenken. Und das war dann mit der Zeit für mich sehr anstrengend, weil ich habe ja nichts zu tun gehabt. Also 2-mal am Tag für 2,5 Stunden war ich auf der Brücke, habe die Fahrwache übernommen und den Rest hast frei gehabt. Wenn du aber nichts zu tun hast, also ich zum Beispiel, dann irgendwann wird es mir durchaus ein bisschen langweilig, um es mal so auszudrücken. Das war so ein kleiner Werbungstropfen.
Gibt es keine Buchläden auf Kap Verde?
Dort habe ich keinen gefunden, wenn wahrscheinlich von der Sprache nicht das, was ich lesen kann und war es auch nicht so auf meinem Schirm, weil bis auf letzte, einen halben Tag, bevor ich dann eigentlich nach Hause fliegen wollte, kam erst die Anfrage und hätte es vielleicht dann eher mich noch ausgestattet, aber es war dann innerhalb von 2 Stunden, muss ich dann meine Sachen packen, zum Hotel nochmal meine Tasche holen und daher war das auch natürlich nicht mehr auf dem Schirm, nicht so auszustatten.
Wie waren so auf den Kapverden allgemein die ersten Tage an Land? War es schön, wieder Boden unter den Füßen zu spüren und sich nicht nur auf dem kleinen Ruderboot aufzuhalten?
Es war definitiv eine große Freude, wieder an Land zu sein, vor allen Dingen von dem Boot runterzukommen. Diese 5-6 Tage, wo ich dann nur am Fleck gesessen bin und auch, ich habe Kreuzschmerzen gehabt, ich wusste gar nicht, wie ich liegen sollte. Das war eine sehr große Befreiung, Erleichterung oder auch ein richtiges Bett wieder zu haben und die erste Dusche war eine Wohltat. Es war zwar nur so ein Prickeln oder so ein Tröpfelwasserdusche rauskam, aber egal, es war herrlich. Und ich habe aber, was mich verwundert hat, eine gute Woche gebraucht, um dieses Schwanken rauszukriegen. Also es war dann schon sehr hartnäckig, dieses Schwanken, das ich danach gehabt habe. Also eine Woche hätte ich jetzt nie gedacht.
Das heißt, wenn du rumgelaufen bist, dachte auch jeder, du bist besoffen. Dann bist schwankend gelaufen.
Das habe ich das Gefühl gehabt, ja, aber so war es, denke ich nicht. Aber du hast schon gemerkt, dass es einfach sehr bewegt war in dir.
Wie war dann so deine körperliche Verfassung? Wie viel Kilo hattest du abgenommen?
Das kann ich so gar nicht sagen, weil ich habe keine Waage gehabt. Es dürfte schon ein bisschen was gewesen sein, aber durch das, dass ich Anführungszeichen gute drei Wochen erst draußen war, mit allem drum und dran, dürfte jetzt nicht so viel gewesen sein. Kann ich dir so nicht sagen. Muskulär hatte ich schon was mit mir gemacht. Ich war 2-3 Tage auf Kap Verden und dann sind dort übrigens einige deutsche Segler gewesen, die diesen Halt gemacht haben, bevor sie über den Atlantik segeln. Ein älteres Ehepaar, auch vom Bodensee, ganz nahe von Konstanz. Mit denen bin ich dann auf die Nachbarinsel gegangen, weil es eine wunderschöne Insel ist, mit einem Krater, mit viel Grün, was sonst auf der Insel nicht so hat. Und es war eigentlich keine allzu große Wanderung, aber doch einen guten halben Tag mit Krater hoch, Krater runter, wieder hoch und so weiter. Und am nächsten Tag hatte ich die tierischen Wadenmuskelkater gehabt, weil eben meine Beine nichts mehr gewohnt waren durch dieses, du hast zwar schon Bewegung, aber halt keine Muskeln, die du im Gehen benutzt, also keine Gehmuskeln in dem Sinne. Insofern war das schon tierische Muskelkater in den Waden, die ich gehabt habe.
Da muss man überlegen, wie das erst wahrscheinlich gewesen wäre, hättest du die komplette Reise gemacht.
Ganz genau. Auch da merkt man, man dann muss mehr oder weniger schon wirklich das fast das Laufen wieder anfangen zu lernen drüben, um da wieder auch richtig reinzukommen.
Und jetzt nach deiner Reise, was würdest du sagen, wie wichtig ist es, im Leben auch mal spontane Entscheidungen zu treffen und weniger zu planen?
Also grundsätzlich ja. In meinem Fall war es dann schon eine große, lange Vorbereitung, aber zwischendrin auch Dinge spontan machen ist wichtig. Vor allen Dingen, als wir gestartet sind, das letzte Briefing vom Start, hat ja auch einer von diesen Veranstalter gesagt, hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen komisch an, wenn es was zu machen gibt, dann macht es und das sofort. Und das, wenn du draußen bist, kann ich eins zu eins bestätigen, wenn irgendwas nicht so richtig befestigt ist, wenn irgendwas wackelig ist oder irgendwas, wo du denkst, okay, müssen wir jetzt vielleicht machen, dann nicht überlegen, müssen wir vielleicht morgen, sondern wenn du es nicht gleich machst, ist die Gefahr, dass es dann bricht, dass es weggeblasen wird oder sonst irgendwas viel größer. Da lernst du eben, wenn was ansteht oder lernst du irgendwann gleich zu machen. Was ich halt auch unterwegs gemerkt habe, das Leben oder das Rudern kann, die Welt kann einmal zum Zeitpunkt total in Ordnung sein, alles passt, du hast Essen, du fühlst dich wohl, du ruderst, aber du weißt ganz genau, von jetzt auf nachher kann irgendwas schieflaufen, kann irgendwas runterfliegen, kann was abbrechen, also du bist ständig so angespannt, weil du weißt, es kann jederzeit von himmelhoch freudig auf richtig beängstigend und fast schon eine Notsituation entstehen und diese Anspannung, weil du weißt, weiß nicht, wann es passiert, aber du rechnest immer damit, es kann jederzeit irgendwas passieren. Und das ist schon etwas, was dich schon herausfordert.
Ja, jetzt nach 3 bis 4 Jahren Vorbereitung ist das Kapitel jetzt für dich abgeschlossen. Was nimmst du jetzt von dieser Reise mit? Was bleibt für dich?
Bleiben tut auf jeden Fall das Erlebnis Atlantik, auch das Gefühl, auf diesem großen Meer nur eine Nuss, also nur einen kleinen Punkt zu sein, was Unbedeutendes, aber trotzdem Bestandteil vom Ganzen und das Gesamtpaket zu sagen, war einfach so beeindruckend, wo ich auch nie missen würde, egal auch wenn das anders ausgegangen ist wie geplant. Es ist ein Erlebnis, was man niemand mehr nehmen kann und auch diesen Mut, dass man letztlich aufgebracht habe, zu starten und aus dieser Wetterlage oder Situation das Beste draus zu machen und auch da nicht so schnell zu verzweifeln, sondern einfach zu lernen, okay, es geht nicht darum, das Problem hervorzukehren oder was jetzt mir Schlimmes widerfahren ist, sondern zu lernen, okay, es gibt, also wie es so schön heißt, die Lösung ist nicht am Problem interessiert. Und das zu lernen, zu begreifen, ist etwas, was ich hoffentlich noch länger mit dem Alltag mitnehmen kann.
Mhm. Jetzt bist du ja seit ein paar Wochen wieder hier in deiner Heimat. Man muss ja schon sagen, das sind ja wirklich 2 komplett verschiedene Welten, in denen du dich bewegst oder bewegt hast. Einmal so diese Atlantic Challenge so auf offenem Meer, ganz für dich allein. Du hast ja wahrscheinlich auch lange Zeit niemanden gesehen. Du hast sehr viel vielleicht auch mit dir selbst ausgemacht und hast sehr viel auch selbst nachgedacht. Jetzt bist du wieder hier im echten Leben, sage ich mal, angekommen. Wie hat es dich auch verändert? Also vielleicht mental, körperlich oder sogar in deinem Lebensstil? Hast du da jetzt auch was festgestellt?
Sofern man es in dieser kurzen Zeit schon wahrnehmen kann, zum einen habe ich gelernt, klarer zu sagen, was ich möchte. Also nicht zu sehr um den Brei herumzureden oder auch nicht zu sehr den anderen vielleicht verletzen, sondern klarer und schnell auf den Punkt zu kommen, was ich möchte und dass der anderen auch besser reagieren kann. Und an sich ein bisschen mehr auf mich zu achten. Und ich habe auch gemerkt, wo auch meine weiteren Freuden sind. Ich habe während dem Rennen oder gegen Ende, wo ich gemerkt habe, es geht langsam zu Ende, also das Rennen zu Ende, dass ich unbedingt wieder auch andere Dinge wie in die Berge gehen möchte. Ich habe ein Saxophon zu Hause, dachte, okay, das hole ich jetzt nach Jahren wieder mal raus. Also da auch festgestellt, welche anderen Dinge einem noch Spaß macht und nicht nur, obwohl es jetzt nicht jetzt negativ werden möchte, nicht nur das Ruderrennen vor Auge haben muss, sondern auch da genießen kann. Und ein ganz anderer Aspekt, ich habe eine Schwester, die war schon einige Jahre her, sich das Leben genommen hat und mein Vater vor ein paar Jahren, also 89, im hohen Alter gestorben ist. Auch die beiden habe ich erstaunlicherweise sehr oft denken müssen, was ich vorher so nicht gehabt habe. Das war auch eine interessante Erlebnis.
Also auch eine emotionale Reise.
Auf jeden Fall, genau. Mhm.
Und was kann man jetzt sagen, what's next? Also gibt es schon irgendeinen Abenteuer oder eine Herausforderung, ein nächstes großes Ziel, was du dir vorgenommen hast?
Kein konkretes, außer dass ich mit dem Erlebnis arbeiten möchte. Das heißt, zum einen möchte ich gern ein Buch darüber schreiben. Ich möchte gern Vorträge über das Ganze halten und letztendlich, man kann sagen, dass ich auch ein bisschen meine Verpflichtungen zu refinanzieren. Und das ist primär mein Vorhaben, auch die Tätigkeit als Sportmentalcoach wieder mehr aufzunehmen. Und ob ich dann, was auch die Frage vielleicht ein bisschen beinhaltet, ob ich da wieder den Abschluss mache, nochmal zu starten, um das Starten an einem Rennen und das zu vollenden, kann ich jetzt nicht, will ich nicht ausschließen. Ist jetzt momentan nicht so auf meiner To-Do-Liste ganz oben. Obwohl ein Neffe von mir, der schon angedroht hat, Martin, solltest du nochmal starten und mich nicht mitnehmen, ist die Freundschaft vorbei. Also ein Mitruderer, da so ganz begeistert, das hätte ich ja schon mal. Aber wie gesagt, ich will es nicht ausschließen, aber steht jetzt nicht ganz oben auf meiner Agenda.
Okay, aber voll cool, dass du ein Buch schreiben möchtest. Gibt es da schon so ein paar Sequenzen, die du im Kopf hast? Steht schon was fest? Hast du einen Titel?
Ja, ich habe mit zwei Profis so ein Exposé erstellt und habe auch einen Verlag, der grundsätzlich Interesse gehabt hat. Mal gucken, ob er jetzt mit dieser verändernden Lage das immer noch machen möchte. Und damals wäre der Arbeitstitel gewesen, aber der wird jetzt wieder geändert, Barfuß auf dem Atlantik. Und es sind auch schon prinzipiell Inhalte, so Kapitel stand so fest, immer so ein bisschen Wechsel. Einmal ist die Vorgeschichte, wie ich vom Kindesbein dann Lust zur Seefahrt entwickelt habe und dann zum Challenge gekommen bin. Und das immer wechseln mit einer Phase, die ich aktuell auf dem Atlantik erlebe. Also ein bisschen Vergangenheit und Jetzt-Geschichte, Vergangenheit und Jetzt. Und sozusagen wird das jetzt dann umgeschrieben auf dieses Abbrechen und auch diese Zeit, die nicht ohne war, alleine auf dem Ruderboot draußen zu warten. Also eben diese veränderten Bedingungen, die möchte ich ja gerne mit reinnehmen. Und da freue ich mich auch schon, weil ich das so schreiben darf, machen darf.
Spannend, hey. Sehr, sehr coole Sache. Und abschließend müssen wir sagen, dein Bart, bleibt der jetzt? Sieht nicht schlecht aus, muss man schon sagen.
Ja, netterweise, bevor ich gestartet bin, meistens war die Damenwelt, die haben gleich gesagt, Martin, wenn du drüben ankommst, mach sofort ein Foto. Wir wollen wissen, wie du aussiehst mit dem Bart. Und am Anfang war natürlich sehr ungepflegt, weil ja auch der halbe Hals war schon zu. Und ich habe mir dann gegönnt, zum ersten Mal in meinem Leben zum Barbier zu gehen und habe dann so recht zu lassen, wie es ist, weil durchaus einige mir die Rückmeldung gegeben haben, dass es mir durchaus passen würde, dieser Bart. Und ich schaue mal, wie lange er bleibt. Da bin ich noch offen.
Sehr schön. Also wir können dir auf jeden Fall sagen, er steht dir. Kannst ja gerne behalten, den Bart. Und wir sind jetzt tatsächlich am Ende der Podcast-Folge angekommen. Du warst der erste Gast, der zweimal jetzt schon bei uns im Beyond Sports Podcast da war. Sehr, sehr schöne Angelegenheit auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, dass du deine Geschichte heute mit uns geteilt hast. Das erste Mal, als du bei uns warst, hattest du ein großes Abenteuer vor dir. Jetzt hast du dieses große Abenteuer hinter dir, hast super viel erlebt und du kannst auf jeden Fall stolz sein auf das, was du erlebt hast, auf das, wie du es jetzt auch gehandelt hast. Weil im Endeffekt das, was ich dir auch davor schon gesagt habe, es ist keine Niederlage, sondern auch eine Erkenntnis, auch mal da aufzuhören, wo es nicht weitergeht. Und das hast du gemacht und hast ja trotzdem auch nochmal sehr viel erlebt, viele Menschen kennengelernt und für dich persönlich auch sehr viel mitgenommen. Und das finden wir sehr schön. Und es steht ja trotzdem noch ein weiteres Abenteuer für dich an, da bin ich mir sicher. Du bist ein abenteuerlustiger Mensch, lieber Martin. Und deswegen vielen lieben Dank, dass du bei uns warst. Und unseren Zuhörern möchten wir natürlich auch danken. Schön, dass ihr heute wieder auch bei der neuen Folge Beyond Sports Special am Start wart. Und Martin, die letzten Worte möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, in deinen Worten zu erklären, was das Abenteuer für dich bedeutet hat. Hinterlasse deine Message, die Bühne gehört dir.
Danke, ich habe eins gelernt. Ich habe ein schönes Poster, wo es draufsteht, gib niemals auf. Und durch meine Erlebnisse möchte es ganz verbessern. Und ich sage jetzt seitdem her, gib dich niemals auf. Mit dieser Matches, was ihr auch eben beibehalten sollt, dass ihr euch nie aufgeben dürft, also euer Projekt dürft ihr mal unterbrechen, aufhören, aber gib dich persönlich nie auf und das möchte ich euch mitgeben und daher vielen Dank, dass ich da sein durfte und bis bald.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.